Guten Morgen miteinander. Das Internet, das hat ja durchaus auch positive Seiten. Also hallo Thomas, wenn du mich siehst heute Morgen. Freue mich auch über alle anderen, die teilnehmen können und nicht unter uns sind. Der Thomas hat mich ermutigt in seiner Krankheit am Freitagabend nach seiner nicht so leichten OP hat er mir den Psalm 23, Vers 4 und 5 geschickt und hat mir gesagt, dass er an mich denkt, wenn ich auch beim Predigen dran bin. Im Psalm 23, Vers 4 heißt es: Und ob ich schon wanderte durch das Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Ich wandere jetzt nicht durch das Tal des Todesschatten, aber Thomas hat's gemacht und hat diese Zuversicht auch mir geschenkt für die Predigt. Denn der Stab und sein Stecken, die trösten mich. Und Vers 5 heißt es: Du bereitest einen Tisch vor mir angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl und mein Becher fließt über. Und jedes Gotteskind kann das auch als eine Zuversicht haben. Das betrifft nicht nur den David, der das geschrieben hat, sondern das betrifft uns auch heute. Gemeinschaft, miteinander, zusammen, das sind jetzt Worte, die sind in letzter Zeit öfters gefallen und nicht nur in den Miteinanderkursen. Und das wäre jetzt eigentlich auch das Thema für heute Morgen. Jeder Mensch, der trägt diese Sehnsucht im Herzen nach Gemeinschaft. Bei manchen ist das durch irgendwelche Umstände auch ein bisschen zugedeckt, aber Gott hat uns so gemacht, dass wir Gemeinschaft auch untereinander und mit ihm haben. Und gleich auf den ersten Seiten der Bibel wird etwas uns die Wichtigkeit dessen auch aufgezeigt, nämlich nachdem Gott alles gut gemacht hat, hat er auch etwas nicht Gutes gemacht. Nämlich, dass der erste Mensch allein wäre. Und das soll uns nicht an seiner Güte zweifeln lassen, sondern das soll uns helfen, zu erkennen, wie wichtig auch das ist, dass wir einander haben. Und nicht nur in der Ehe. Die Menschen sollen Gemeinschaft untereinander haben und sollen Gemeinschaft mit Gott haben. Im Zeitalter des Individualismus, in dem wir heute leben, betonen auch manche Christen das individuelle Heiligungsleben und stellen das in den Vordergrund. Aber wenn man die Gebote Jesu im Neuen Testament sich vor Augen hält, dann hinkt das irgendwo, weil dort heißt es einfach, miteinander sollen wir vorwärts gehen, sollen wir uns lieben, sollen wir einander dienen. Und das ist das Thema der Gemeinschaft. Das Internet hat auch schlechte, negative Seiten, nämlich eines dieser Gefahren des Internet ist es, dass man durch die Digitalität eben sich isolieren kann, auch geistlich, und an dem vorbeigehen kann, was Gott mit Gemeinschaft meint. Wir können nicht über das Internet einander dienen, sondern dort ist die Gefahr der Isolation eher groß. Schon im Alten Testament sehen wir dieses Prinzip, das Gott uns gibt, nämlich wenn er sagt, es ist besser zu zweit als allein. Und eine dreifache Schnur, die reißt nicht, sobald in zwei, im Prediger 4 steht es. Und ein Vers, der mir in der letzten Zeit auch sehr ins Auge gesprungen ist und wichtig wurde, ist der Vers in Sprüche 3, Vers 32. Und Uli wird uns den vorlesen, weil er eine laute Stimme hat. Und mitlesen wäre auch gut, dass man weiß, wo in der Bibel wichtige Dinge ausstehen.
Sprüche 3, Vers 32. Denn der Verkehrte ist dem Herrn ein Greuel, aber mit dem Aufrichtigen hat er vertrauten Umgang.
Mit dem Aufrichtigen, mit dem, der mit ihm leben will, hat Gott vertrauten Umgang. Das sehen wir schon im Alten Bund, die Beziehungsorientiertheit Gottes. Und da geht es ihm nicht in erster Linie darum, dass jetzt der Mensch Dinge tut, sondern da geht es darum, dass er in der Beziehung mit dem lebendigen Gott lebt. Bevor wir zwei Dinge anschauen, nämlich erstens, was ist Gemeinschaft und zweitens, wie komme ich in eine gute Gemeinschaft? Was muss ich tun, um in eine vertraute Gemeinschaft zu kommen, möchte ich in Rückgriff auf eine Predigt im August machen. Und zwar deshalb, weil damals einige Fragen bei einigen aufgetaucht sind und weil es wichtig ist, dass wir Dinge auch vom Wort Gottes her verstehen und dann den Übergang auch zur Gemeinschaft erkennen. Also ich möchte den Rückgriff tun auf diese Bogenillustration. Das wäre die erste Folie und wir werden da einiges noch auch erkennen. Damals habe ich gesagt, es gibt zwei Dinge, die wir unterscheiden müssen. Einmal die Errettung, die allein Gottes Werk ist, die hier. Jetzt geht's nicht. Dann mache ich's ohne Pointer. Die Errettung, die hier links steht, die allein Gottes Werk ist, aber dann auch für denjenigen, der sich bekehrt und wiedergeboren wird, die Verantwortung des Christen, nämlich sich hinzugeben diesem Gott, in der Jüngerschaft zu stehen und im Glauben zu wachsen. Das ist natürlich im Bewusstsein des Wortes des Herrn Jesus zu sehen, der sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Jemand hat mir dann gesagt, weißt du, bei mir mangelt es schon an der Hingabe. Ich kann gar nicht an Jüngerschaft denken und Wachstum ist auch bei mir kaum vorzustellen. Da sage ich zu ihm, ja, so geht's mir manchmal auch. Mir mangelt es an der Hingabe. Und das, was Paulus gesagt hat in Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und das, was ich jetzt in diesem Körper lebe oder im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Das ist bei mir nicht vollkommen vorhanden. Und das war auch bei Paulus nicht so, denn er sagt uns im Philipperbrief, dass ich hab's noch nicht ganz begriffen, aber ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und ich gehe vorwärts in kleinen Schritten. Und deshalb wollen wir jetzt ein gedankliches Experiment machen. Wir spiegeln mal diesen Bogen, den wir jetzt linear eigentlich sehen, von der Hingabe über die Jüngerschaft zu dem Wachstum in Christus. Wir spiegeln den und dann gibt es eine Ellipse, ein Kreis. Und bei dieser Spiegelung machen wir dann noch Folgendes. Wir nehmen die Errettung, die hier sehr klein geschrieben ist, setzen wir über die Jüngerschaft und machen die sehr groß, weil die Errettung, das Werk Gottes an demjenigen, der glaubt, dass er in seiner Liebe seinen Sohn hingegeben hat, ist wirklich einmalig, die ist wirklich erstaunlich, die ist wirklich groß. Und wenn wir die über die Jüngerschaft setzen, dann erkennen wir zwei Dinge. Zum einen, wir sollten eigentlich von diesem großen Ereignis, wenn sich jemand bekehrt hat und Gott die Wiedergeburt geschenkt hat, wir sollten eigentlich da nicht stille sein und darüber überhaupt nicht reden, sondern so wie Gottfried in der letzten Predigt auch gesagt hat, das sollte ein Freudenschrei eigentlich durch auch die Gemeinde gehen. Gott hat mir eine einmalige Sache gegeben. Ich habe seine Liebe erkannt. Die Liebe, die so groß ist, dass er mir den Herrn Jesus geschenkt hat, dass ich nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben in ihm habe. Und er hat mir diese Wiedergeburt geschenkt. Und dann sehen wir als zweites, dass wir dann in die Jüngerschaft schon einsteigen. Jesus sagt dann in Matthäus 16, Vers 24, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme das Kreuz auf sich und folge mir nach. Und wer wiedergeboren ist, der erkennt sofort, dass er das nicht ohne Jesus Christus auch tun kann. Und er macht den ersten Schritt in dieses, was ich in drei Predigten so linear aufgeteilt habe, gezeigt habe oder was ich geteilt habe und was eigentlich ein Prozess ist. Er macht den ersten Schritt, der notwendig ist, dass auch die Schritte, wenn du dann in dem Kreis oder in der Ellipse denkst, kannst du rechts oder links gehen, dann wirst du gestärkt werden in der Hingabe, in einem ersten Schritt. Es ist da ein Prozess. Oder in dem, dass du Prioritäten setzt und in Christus auch zu wachsen beginnst und gestärkt und motiviert wirst, was durch die Nachfolge, durch das Jüngersein, das ja jetzt verdoppelt wurde in dem Kreis auch. Eine zweite Illustration hilft uns da auch zu erkennen, wie das mit der Gemeinschaft zusammenhängt. Wenn bitte die zweite Folie kommt, das ist das Jüngerrad, in dem Jesus Christus das Zentrum ist, die Narbe, und der gehorsame Christ dann der Reifen, das Rad, und mit Christus ist der Christ verbunden durch vier Speichen. Zum einen das Gebet, in dem er mit diesem Herrn und Erlöser und Retter in Verbindung, im Austausch, im Gespräch, im Umgang kommt und sein Wort lieben lernt und sein Wort betrachtet und liest und erkennt, wie Christus ihn führen will. Das ist die vertikale Linie und dann die horizontale Linie, dass wir Gemeinschaft haben und brauchen. Manche, die meinen, Christ sein kann man allein. Das stimmt nicht, sondern das Wort sagt uns, dass Gemeinschaft sehr wichtig ist untereinander, dass wir uns aufbauen, ermutigen und in der Jüngerschaft miteinander wachsen und uns dem Herrn hingeben. Und dann auf der anderen Seite das Zeugnis, nämlich dass wir Leben haben in Christus. Und zuerst einmal unter den Gläubigen und dann auch denen gegenüber, mit denen wir in dieser Welt Umgang haben, sei es mit den Arbeitskollegen, sei es mit in der Nachbarschaft, sei es in der Verwandtschaft oder auch sonstige Gelegenheiten. Als zum Mitschüler sollen wir bezeugen, dass wir den Herrn Jesus Christus kennen. Das ist entnommen, dieses Jüngerrat, von den Navigatoren aus Apostelgeschichte 2, Vers 42, wo es von den ersten Christen heißt, sie blieben beständig im Wort, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Und das Brotbrechen ist hier auch als Zeugnis genannt, weil in der Gemeinschaft beim Brotbrechen im Abendmahl geben wir Zeugnis davon, dass wir seine Kinder und Jünger auch sind. Was ist jetzt Gemeinschaft? Gemeinschaft ist sehr wichtig. Und zwar in der Ehe, in der Familie und in der Gemeinde. Und das ist durchaus linear zu sehen. In der Ehe, in der Familie und in der Gemeinde. Wenn es in der Ehe keine Gemeinschaft gibt oder wenn es in der Gemeinschaft, in der Ehe mangelt, hat es Auswirkungen auf die Familie. Und ich rede von christlicher Ehe und von christlicher Familie und hat Auswirkungen auf die Gemeinde. Gemeinschaft ist dort unter Christen auch gegeben, wo sie zusammenleben, wo sie einander dienen oder miteinander arbeiten und ist sehr wichtig. Die Ehe ist die intimste Gemeinschaft, die Gott für den Menschen auch gegeben hat. Und wir erkennen daran drei Grundsätze, die wir auch auf andere Bereiche des Lebens übertragen können. In 1. Mose 2, Vers 24 wird uns schon das für die Ehe vorgestellt, diese drei Grundsätze, wenn es dort heißt, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und das betrifft auch die Frau. Sie gehen aus einem Ursprungsbund heraus und in einen neuen Bund, nämlich der Mann wird seiner Frau anhängen und die Frau genauso und sie werden eine Einheit, sogar eine körperliche Einheit bilden, ein Fleisch werden. Das sind die drei Aspekte der Gemeinschaft, der geistliche Aspekt, der seelische Aspekt und der körperliche Aspekt. Die Verpflichtung, in einen Bund zu gehen, Verbindlichkeit für dieses Leben, ist der erste Schritt, ist die geistliche, der geistliche Aspekt der Ehe. In der Liebe einander anhängen und als Christen in diesem neuen Bund auch zu leben, wo es heißt, das neue Gebot Jesu heißt, liebet einander, klebt aneinander an, wie es in dem ersten Stelle heißt, in 1. Mose. Das ist der seelische Aspekt. Und der Körperkontakt bis hin in der Ehe zum Geschlechtsverkehr, und Geschlechtsverkehr allein ist noch nicht das, was das Körperliche ausmacht. Das ist der dritte Aspekt. Übertragen auf eine Beziehung außerhalb der Ehe sehen wir das genauso wichtig. Wenn wir in eine Jüngerschaftsbeziehung gehen als Christen, dann brauchen wir Verbindlichkeit. Dann gehen wir in einen Bund miteinander. Ja, wir hängen aneinander auch in einer freundschaftlichen Beziehung zueinander, und wir haben auch körperlichen Kontakt, und ich meine jetzt natürlich nicht Sexualität, sondern wir können uns auch berühren. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu dem, was auch wichtig für die Ehe ist in der Ehevorbereitung. Ich verlasse das Thema jetzt Gemeinschaft nicht und mache jetzt nicht ein Eheseminar, aber möchte das doch auch ausführen, dass die Ehevorbereitung eine wichtige Sache ist. Und da sollten auch die Jugendlichen und auch die jungen Erwachsenen, die noch nicht verheiratet sind, sehr gut und aufmerksam hören, was Gott auch dazu sagen hat. Und da gibt es eben als erstes den geistlichen Aspekt. Und heutzutage suchen sich die meisten ihren Ehepartner aus aufgrund der Seele, und dass jemand anziehend ist und dass man meint, man könnte mit jemand eine gute seelische Gemeinschaft haben. Aber der geistliche Aspekt ist der erste, den Gott uns zeigt, der wichtig ist. Und da gehört es dazu, dass nur zwei Gerettete, zwei gläubige Menschen einander heiraten sollen. Denn im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, sagt uns das Wort Gottes, wie kann denn ein Ungläubiger mit einem Gläubigen zusammen Gemeinschaft haben? Wie kann denn Licht mit der Finsternis Gemeinschaft haben? Und da seht ihr schon, dass es um Gemeinschaft geht, dass zwei miteinander eins werden können. Und es betrifft nicht nur die Errettung, dass zwei wiedergeboren sind und Kinder Gottes sind, sondern das betrifft auch, dass zwei zu einer gleichen Glaubensüberzeugung kommen. Und dass man da eben vorher in der Ehevorbereitung darüber spricht, wie ist das denn, wenn wir mal Kinder bekommen? Werden die dann gleich nach der Geburt mit Wasser beträufelt? Oder glaube ich, dass das, was die Bibel uns zeigt, dass die, wenn sie sich für den Glauben entscheiden, als Erwachsene oder als Jugendliche jetzt untergetaucht werden? Oder eine andere Sache von Glaubensüberzeugungen, wenn jemand meint, dass die wichtigste Gabe, geistliche Gabe, die Gabe der Zungenrede ist, um sich selber aufzuerbauen, und der andere Partner meint, nein, ich glaube, dass die Gabe des Einanderdienens die wichtigste Gabe ist. Und wenn wir mal verheiratet sind, dann werden wir jeden Sonntag ein volles Haus haben und Gastfreundschaft üben. Wenn die zwei in solchen Glaubensüberzeugungen nicht eins sind, wie sollen sie da Einheit erleben? Und das Zweite betrifft auch die den seelischen Aspekt. Da gilt es, gleiche Interessen, aber gegensätzliches ergänzendes Wesen. Mache euch ein Beispiel. Wenn das verkehrt wird und man sagt, wir zwei haben das gleiche Wesen, weil das dann so harmonisch ist. Ja, zwei sind treffen sich und sind phlegmatisch im Wesen orientiert. Das heißt zurückhaltend, eher schweigend oder nicht so initiativ, introvertiert. Und die haben dann haben unterschiedliche Interessen. Also die finden es auf der Couch ganz schön und gucken fern. Aber er will nur Liebesfilme angucken und sie nur Frauenfußball. Sagt vielleicht manche, okay, dann kaufen die halt einen zweiten Fernseher und der eine fernseht in dem Raum und der andere schaut in dem Raum TV. Aber wisst ihr, die haben halt keine Gemeinschaft dann. Das funktioniert dann schlecht. Das ist der seelische Aspekt und dann noch der körperliche Aspekt, den sollte man unbedingt als in der Ehevorbereitung auf die Ehe sich aufsparen und warten können. Selbstbeherrschung lernen, weil wenn das vorweggenommen wird, das zwar sehr schön sein kann, obwohl, wenn ich zurückdenke am Anfang mit all den Unsicherheiten und den Ängsten, die man da auch dabei hat, auch viel Schmerz auch dabei sein kann, aber gar keine Verbindlichkeit oder Vertrautheit wachsen kann, was dann nachher in der Ehe viel besser funktioniert. Und wenn das falsch gemacht wird, hat es nicht nur eine Auswirkung auf die Einheit und Gemeinschaft dieser zwei Menschen, die sich kennenlernen wollen, sondern das wird, wenn sie schließlich heiraten, auch negative Folgen haben für ihre Ehe, weil der geistliche Aspekt zurückgedrängt wird und man sich in der Sexualität wohlfühlt und genügt und das Geistliche hinten angestellt wird. In der Familie, in der Gemeinde, in der Freundschaft oder Zweierschaft sollte deshalb auch der geistliche Aspekt nicht ausgeklammert werden. Und die Jüngerschaft ist dabei etwas, was uns hilft, im Wort Gottes zu wachsen, in dem, wie wir miteinander auch beten und in dem, wie wir dem Herrn Jesus Christus, wie wir uns unterstützen, ihm nachzufolgen. Und der seelische Aspekt, der wird heute meines Erachtens hier im Westen völlig überbetont. Wir wählen eine Zweierschaft oder eine Jüngerschaft, wir wählen eine Gemeinde. Eine Familie kannst du sowieso nicht auswählen, aber da wählen wir nicht nach Wohlfühlen, aus. Wir wählen seelisch sicherlich danach aus, wie wir angenommen sind, aber das ist etwas anderes wie sich wohlfühlen und Harmonie anstreben. Und angenommen sein heißt auch in die Verbindlichkeit gehen, um sich auszutauschen über das, was Christus einem zeigt. Und dann kommt noch der körperliche Kontakt, der auch sehr gescheut wird, aufgrund verschiedener Umstände auch, Prägungen, Kontakte. Im Miteinanderkurs habe ich mich sehr gewundert, dass der Autor auch auf den Bruderkuss eingeht. Der Uli nickt, ja, so ist ihm vielleicht auch gegangen. Und ich würde sagen, ja, für unsere deutsche Kultur möchten wir da nicht gerade drauf bestehen, ja, dass wir uns als Männer oder Frauen auch da küssen. Aber was der Bruder zeigen wollte, auch der körperliche Kontakt ist sehr wichtig und gemeinschaftsfördernd. Du kannst einem Bruder den Arm um die Schulter legen und ihm sagen, so wie ich es vor, den Arm habe ich leider nicht um ihn gelegt, aber dem Thomas, der jetzt auch zuschaut, bei einem Spaziergang haben wir gesagt, wollen wir ein Stück Wegs gemeinsam gehen in der Jüngerschaft? Und damals habe ich mich gescheut, ihm den Arm auf seine Schulter zu legen. Heute tut's mir leid, Thomas. Weil das Ausdruck der Gemeinschaft auch ist, ja. Und sicherlich kann man das nicht mit jedem machen, das ist schon auch klar. Aber wir dürfen da auch auswählen. Aber wir dürfen dann auch in die Berührung gehen. Oder auf die Schulter auch klopfen für Männer. Die Frauen, die machen das anders. Die Frauen, die umarmen sich mehr. Und ein Ehebuch heißt, nimm mich doch einfach in den Arm. Von einer Frau geschrieben. Und das zeigt, wie wichtig auch Körperkontakt ist, ohne jetzt direkt einen erotischen Aspekt. Nimm mich doch einfach in den Arm und drück mich, sagt meine Frau. Und meine älteste Tochter, die haben sich in der Familie den Bärdruck ausgedacht. Ja? Die drücken auch ihre Kinder, komm her, kriegst einen Bärdruck, ne, als Bestätigung, dass sie angenommen sind. Wie Körperkontakt auch gemeinschaftsfördernd ist, zeigt das nächste Foto. Bitte der dritte Aspekt. Hier sehen wir die Ehe mit zwei Frauen vor dem Altersheim in Craiova. Und da hat sie mir viel voraus. Also wenn wir da öfters vorbeigegangen sind und jemand von den Alten da auch draußen gesessen ist, habe ich halt gesagt, Buna Siua, das heißt guten Tag und geht dann weiter. Sie sagt Buna Siua und setzt sich hin und nimmt die Hand der Älteren. Und dann hat sie noch zwei Wörter auf Rumänisch gelernt, nämlich Christos und da. Christus, wissen wir, was das heißt? Da heißt ja. Und dann sagt sie, Christus, da. Und dann kommt's von den zwei Seiten, da, da, da. Und dann ist eine Verbindung da. Dann ist Gemeinschaft da, obwohl man sonst kaum sprachlich kommunizieren kann. Und dann hält sie beide an der Hand. Ist das nicht ein schönes Bild auch? Und da möchte ich auch von meiner Frau lernen. Wenn ein Aspekt fehlt von den dreien, geistlich, seelisch, körperlich, dann ist ein gewisser Mangel da, dann fehlt etwas. Wenn zwei Aspekte fehlen, dann ist es schon gravierend. Und dann kann eine Ehe schnell vom Gemeinsam ins Einsam abgleiten. Oder vom Miteinander sogar ins Gegeneinander. Deshalb lasst uns noch ein paar Minuten Zeit nehmen für, wie erreiche ich vertraute menschliche Gemeinschaft? In der Theorie durch Verbindung. Das bedeutet, das kann dann bedeuten, dass Distanzen, die jeder auch mitbringt, Distanz aufgearbeitet wird. Und das geschieht nicht automatisch, sondern ist eher das Gegenteil der Fall, wenn man das nicht angeht. Und manchmal vielleicht sogar Hilfe aussucht. In der Praxis geschieht der Aufbau einer vertrauten Gemeinschaft durch Reden und durch Tun, durch Lieben. Als unsere erste Tochter geboren wurde, hat Susanne, eine Hebamme und Krankenschwester, hat dabei geholfen. Und dann haben wir von ihr eine Karte gekriegt, da stand drauf, schön, dass es euch gibt und dass Gott euch ein Geschenk und eine Aufgabe gegeben hat. Und nach 6 Monaten ungefähr hat diese Susanne, mit der wir schon vorher viel Gemeinschaft hatten, sie Single, wir als junges Ehepaar, uns damit überrascht, dass sie sagte, ihr könnt sicherlich mal einen Ausgehabend gebrauchen. Ich schenke euch einen. Ich passe auf eure Damaris abends 2 Stunden auf. Super, gell? Und dann haben wir einen Termin vereinbart, dann kommt sie und dann gibt sie uns einen Umschlag und sagt, und das ist fürs Essen gehen. 20 D-Mark. Damals hat eine Margarita, Pizza Margarita nur 5 D-Mark gekostet und ein Cola 1,50. Und mit 20 D-Mark konntest du dir schon eine heftig belegte Pizza leisten und eine doppelte Cola. Das ist verbindend, das ist Gemeinschaft, das ist Leben aus dem Herrn Jesus Christus. Diese Susanne hatte den sehnlichsten Wunsch nach einem Partner. Wir haben viele Gespräche auch darüber geführt. Sie hat keinen gefunden, hatte 2 schwere Autounfälle und ist heute Missionarin in Westafrika. Und hat ein erfülltes Leben in dem Herrn Jesus Christus, weil sie Gemeinschaft auch mit anderen pflegt und profitiert von dem, wie der Heilige Geist und Jesus Christus das Leben, das er geschenkt hat, auch im Austausch und Gemeinschaft verbindet untereinander. Also Gemeinschaft erreicht man durch eine dienende Gesinnung Und Gastfreundschaft ist etwas ganz Wichtiges im Neuen Testament. Und Gastfreundschaft heißt nicht, nur den körperlichen Aspekt zu erfüllen, dass man dem anderen jetzt ein super Essen auf den Tisch stellt. Das ist ein körperlicher Aspekt. Sondern Gastfreundschaft heißt, dass man jemand anders einlädt zu einer geistlichen, seelischen und auch körperlichen Gemeinschaft. Das ist Gastfreundschaft. Und das Letzte ist, dass man sich mitteilt. Dazu noch ein Vers aus Hebräer. Hebräer 13, Vers 16. Und da geht's wie dem Uli, wir haben uns vorher ausgetauscht und er sagt, wenn er so mitten im Predigen ist, dann findet er die Stelle nicht mehr, die er ansprechen will. Ja, so geht's mir gerade auch. Steht jetzt Hebräer vor Judas, Jakobus oder nach Jakobus. Aber ich hab's inzwischen gefunden. Hebräer 13, Vers 16, wohlzutun und mitzuteilen. Vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Und da sehen wir zwei Dinge. Da geht's um ein Opfer. Da muss ich mich überwinden, auch etwas mitzuteilen. Und nichts für mich nur zu behalten von dem Reichtum, den mir sein Wort zum Beispiel auch schenkt. Ja, das ist ein Opfer für mich. Das ist aber Hingabe an Jesus. Und dann etwas mitzuteilen und etwas Gutes dem anderen zu tun. Und mitzuteilen hier, das heißt kommunikare. Das heißt also reden. Ich habe mich gefreut, jetzt dort, haben wir ja den Hauskreis oder wurde der Hauskreis in Kempten geteilt aufgrund der großen Anzahl von Teilnehmern. Und im neuen Teil des Hauskreises hat der Rainer dann gesagt, wenn jemand mal ein Zeugnis geben will, wie er zum Christus gekommen ist, dann wäre das sehr gut im Hauskreis. Dann können wir uns kennenlernen und auch lernen auszutauschen über das, was der Herr uns zeigt. Das kann man in der großen Versammlung am Sonntagmorgen nicht, aber im Hauskreis kann man das tun. Sich mitteilen, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Zum Schluss Voraussetzung für eine menschliche Gemeinschaft ist natürlich die Gemeinschaft mit dem Herrn. Leiblich geht das jetzt noch nicht, aber ich freue mich schon auf dieses, wenn ich ihn von Angesicht zu Angesicht sehe, wenn ich vielleicht an seiner Brust liegen darf, bei diesem Hochzeitsmahl des Lammes, das da stattfinden wird im Himmel. Und wisst ihr, was Johannes da erlebt hat an der Brust Jesu? Das ist in seinem Evangelium niedergeschrieben. Und das ist das beziehungsorientierteste Evangelium. Das ist dann vollkommene Gemeinschaft und wir können jetzt schon hier auf dieser Erde das üben. Indem wir individuell zum Beispiel den vertrauten Umgang mit dem Herrn pflegen durch sein Wort und Gebet. Zweitens, indem wir in eine Jüngerschaftsbeziehung eintreten und die muss nicht für alle Ewigkeiten gelten, sondern ich habe zum Thomas gesagt, lass uns mal 6 Monate ausprobieren. Und er hat mir geantwortet, ja, im neuen Jahr, wenn ich in Rente bin. Und wenn wir als drittes in der Gemeinde das Abendmahl wichtig nehmen. Das Abendmahl ist die intensivste, die intimste Gemeinschaft der Heiligen. Das ist nicht nur ein Gedächtnismahl, sondern auch ein Gemeinschaftsmahl. Und durch das Teilnehmen und Nehmen des Brotes und des Traubensaftes bringe ich körperlich zum Ausdruck, dass ich in der Gemeinschaft der Heiligen lebe. Und durch das Mitteilen, dass ich einen Psalm oder ein Wort oder eine Ermutigung bringe, sind wir seelisch und geistlich miteinander im Abendmahl verbunden. Und dann erfüllt sich, was im Vers vorher im Hebräer 13 steht, durch ihn, durch Christus, lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und dann lernen wir Gemeinschaft, wie die ersten Christen das spontan gemacht haben, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes damals. Apostelgeschichte Kapitel 4 steht, sie brachen das Brot in den Häusern, hatten alles gemeinsam und waren ein Herz und eine Seele. Danke, Herr Jesus, für dein Wort. Es ist mir selbst so zu Herzen gegangen heute Morgen und auch in der Vorbereitung. Ich möchte dich bitten für den Thomas, stärke ihn und baue ihn auf. Danke, dass er diese Zuversicht aus Psalm 23 auch hat. Und ich bete für uns, dass wir ermutigt sind in dieser turbulenten Zeit, wo man sich vielleicht eher auch zurückziehen will, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren, nämlich dir nachzufolgen und uns gegenseitig auch zu ermutigen. Hilf uns, dass wir uns in der Gemeinschaft stärken. Amen. Amen.